Das ist ein Geräusch, mit dem Leonard Weiss vor 125 Jahren begonnen hat. Das Jahr 1900. Eine Baustelle, das Rattern von Zügen, das Hämmern von Metall auf Stein. Hier begann die Geschichte von Leonard Weiss. Heute, 125 Jahre später, erinnern wir uns an diesen Moment. Den Ursprung eines Unternehmens, das nicht nur gebaut, sondern Generationen geprägt hat. Willkommen bei Gelbtöne im Jahr 2025. Diese Podcast-Reihe feiert das 125-jährige Jubiläum von Leonard Weiss. Gemeinsam tauchen wir in eine Welt ein, in der die Freude am Bauen ihren Anfang nahm und ein Lebensinhalt für ganze Generationen werden sollte. Von den ersten Gleisen bis zu den modernen Projekten von heute erzählen Gesellschafter, Geschäftsführer und Beiräte ihre Sicht auf die Geschichte. Niemand kennt jede Facette. Doch gemeinsam liefert jeder einen Baustein für das große ganze Bild. In der heutigen Folge blicken wir auf die Anfänge. Eine Zeit, in der die Baustelle nicht nur Arbeitsort, sondern auch Heimat war. Wir hören von den Herausforderungen der Kriegsjahre, von der Kraft einer unbeugsamen Frau und von der Leidenschaft für das Bauen, die bis heute weiterlebt. Den Auftakt machen 7 Gesellschafter. Darunter ein Enkel und 6 Urenkel von Leonard Weiss. Sie teilen ihre Erinnerungen und das, was von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Doch nun ab in die erste Folge der Jubiläumsreihe und damit in ein anderes Jahrhundert. Stell dir vor, du wachst auf. Der Klang von Hämmern und das Kreischen von Zügen begleiten deinen Morgen. Ein Leben, in dem Baustellen, Spielplatz, Schule und später auch Arbeitsplatz wurde. Klingt außergewöhnlich? Nicht für Leonard Weiss. Hören wir rein, was Carla Steiber-Weiss und Stefan Schmidt-Weiss aus der Gesellschaftergemeinschaft dazu erzählen.
Der Leonard war Gleisbauer. Also die haben ja angefangen, also da ist er, glaube ich, sogar aufgewachsen. Also einfach auf dem, also das waren ja damals, das war ja ein Trupp, Handvoll Leute, die haben einfach ein Gleis verlegt. Und mehr war das nicht. Und das war der Ursprung, wo Leonard Weiss das Umfeld, das alles andere hat sich ja dann im Laufe der Jahre dazu entwickelt.
Also ich bin da jetzt nicht ganz so sattelfest.
Also ich war auch nicht dabei.
Du bist nicht so ganz sattelfest in Satteldorf.
Ja genau, da musst du gut im Sattel sitzen hier.
Und ich war nicht live dabei.
Der Leonhard hat einen Vater gehabt, der hat Johann geheißen. Und der Johann hat in so einem Bauzug, oder wie das damals geheißen hat, geschafft. Da war schon war in Deutschland unterwegs. Das ist, also so ist es mir erzählt, oder?
Das hat es mir ja noch lange nicht gegeben. Da war ich noch im Abraham am Wurstkessel.
Aber, ja. Und so ist es anscheinend dann auf ihn übergegangen. Der Vater war auch in Deutschland unterwegs und der Leonard hat dann angefangen. Und
die haben das da auch auf der Baustelle gelebt, oder nicht? Oder Baustelle, oder?
Ja, ja, also. Die in den Züge drin gewohnt, da waren ja wie Wohnungen drin. Also so, wahrscheinlich in den Bauzüge, sagt man da.
Es war so ein bisschen Arbeitsnomaden, wenn man so ein bisschen...
Du hast vornehm ausdrücklich jetzt fast anders gesagt, aber das war so, das ist gut.
So, ja, Arbeitsnomaden, weil Bauzug.
Bauzug ist, das ist wie beim Zirkus. Ja, wenn die dann irgendwo hinfahren und haben dann ihren Wohnwagen dabei. Und das ist halt der Wohnwagen auf dem Gleis. So muss es sein.
Ja, das ist ein super Vergleich.
Okay, das wusste ich jetzt auch nicht, aber das klärt ja eigentlich nur logisch.
Da, wo Andy wohnt.
Ja.
Ja, Arbeitsnomaden und Bauzüge. Das Leben auf der Baustelle war damals auch eine Überlebensstrategie. In einer Zeit, die weit rauere Lebensumstände für die meisten bot, als wir es heute im Jahr 2025 kennen. Von der Baustelle quasi direkt ins Familienalbum. Wer hätte gedacht, dass aus solchen improvisierten, auch vorübergehenden Lebensmodellen ganze Generationen geprägt werden? Aber genau das ist passiert. Manchmal ist die beste Architektur des Lebens nicht geplant. Hier beginnt die Geschichte einer Familie, die statt Beton Tradition goss. Und dieses Fundament hält bis heute. Dazu hören wir Dr. Sabine Schmidt und Alexander Weiss aus ihrer Gesellschafterperspektive.
Naja, also der Leonhard ist ja ein Kind von zwei Eltern, logischerweise, die... beide auch schon im Gleisbau tätig waren. Also die sehr viel in Deutschland gereist sind und Bahnbaustellen überall, wo halt ein Geschäft war, wo man was bauen musste, herumgereist sind und dort ihre Tätigkeiten durchgeführt haben, also Bahnbaustellen durchgeführt haben. Und ich denke, daher kommt dann auch, dass der Leonhard eben eine Unternehmung gegründet hat, die eben in der Profession Gleisbau und Tiefbau gegründet war, weil das seine Wurzeln waren. So ist er aufgewachsen, so ist er auf die Welt gekommen. Und das hat er, das war die frühkindliche Prägung letztendlich, ne? Also der war wirklich, ja, weiß nicht, heute würde man sagen Nomade, oder? Also die sind wirklich rumgezogen in Deutschland. Sabine, du hast auch Dokumente, dass die auch in Rügen waren und in Rügen gebaut haben.
Ja, also die haben ja verschiedene Bahnlinien gebaut. Das war halt um die Jahrhundertwende oder Ende des 19. Jahrhunderts war das halt der Boom, Eisenbahnen zu bauen. Also so jeder Landesfürst wollte seine Eisenbahn auch haben. Das war auch ein Stück Statussymbol. Und hier eine Schmalspurbahn und da eine. Und aber die Familienforschung hat aber auch gezeigt, dass der Vater, der hieß Johann Weiß, der war Eisenbahnbauleiter. Und der ist einfach von Baustelle zu Baustelle gezogen. Das ist praktisch wie so wandernde Wanderbaustellen, ja. Und hat eben dort eben auch seine Frau mitgenommen. Und so ist es passiert, dass der Leonhard Weiß zum Beispiel jetzt im Odenwald geboren ist. Da habe ich auch die Dokumente. Das war praktisch im Rahmen einer Baustelle am Odenwald. Ne, da ist der geboren.
Der Leonhard,
genau so war das. Und der ist dann da mitgezogen. Die sind dann auch weitergezogen zur nächsten Baustelle. Und der ist dadurch geprägt worden. Der hat ja nichts anderes gesehen, außer Gleisbaustellen die ganze Zeit als Kind. Der hat da, denke ich mir auch, der hat da gespielt, ja, den Tag über. Und die Prägung, wie du sagst. Und so kam es eben, dass er einfach primär erst einmal dann dieses Gleisbauunternehmen gegründet hat.
Genau, und der Ursprung der Eisenbahn, das ist ja letztendlich mit der industriellen Revolution, mit dem Thema Dampfmaschine und so weiter, ist das ja alles groß geworden. Und die Verkehrswege, die sind dort entstanden. Also ich weiß jetzt zufällig aus der König von Württemberg, der damals Leute nach England geschickt, weil er eigentlich Wasserstraßen bauen wollte oder bauen lassen wollte. Und die kamen dann zurück und haben gesagt, okay, Wasserstraßen haben wir gesehen in England, aber da gibt es noch was viel Besseres, was gerade neu entsteht. Das ist nämlich die Eisenbahn gewesen. Und so kam die Eisenbahn nach Deutschland dann und wurde in Deutschland dann gebaut, um eben die Verkehrsinfrastruktur aufzubauen.
Ja, das heißt, das war eine...
Die richtige Zeit sozusagen.
Ja, das war einmal der Zeitgeist. Wahrscheinlich auch das Streben nach mehr Mobilität zwischen verschiedenen Regionen. Also
ja, und Transport von Waren. Ja,
also nicht nur der Personenverkehr, sondern auch generell Waren, Wirtschaft, Kreislauf, könnte man es auch schon in ersten Zügen nennen. Und auf der anderen Seite, wenn natürlich die Baustelle auch dein Spielplatz ist und dein Kindergarten, später die Schule, wahrscheinlich war es dann fast gesetzt. Offensichtlich hat er dafür auch Begeisterung gehabt, weil sonst hätte er sich wahrscheinlich dahinterher gesagt, das habe ich aber jetzt lange genug.
Eingeschaut. Ich mach mal was anderes.
Ja, genau. Sondern sein Leben lang dann weitergeführt hat.
Tradition ist wie eine alte Landkarte. Sie zeigt dir, woher du kommst. Aber nicht notwendigerweise auch, wohin du gehst. Tradition ist mehr als die Bewahrung von Altem. Sie ist eine Weitergabe von Werten. Ein mögliches Fundament für die Zukunft. Jetzt können wir nur spekulieren, was Leonhard Weiß damals genau dachte. Doch ich wage einmal die Vermutung, Leonhard sah sich die Landkarte an und dachte sich, was wäre, wenn ich sie erweitere? Und so nahm er die Prägung seiner Eltern und baute daraus nicht nur Gleise, sondern auch ein eigenes Unternehmen. Klingt einfach? Nicht wirklich. Aber die besten Geschichten beginnen ja oft mit einem Risiko. Und wie er das gemacht hat und wer ihn dabei begleitet hat, hören wir nun von den Gesellschaftern Ulrich Weiß und Ralf Schmidt.
Also die weitest entfernte Baustelle, die war die Insel Rügen.
Okay.
Da ist man mit der Eisenbahn, ist der Leonhard, der hat Eisenbahnwagen bestellt und dann hat er das Werkzeug und so weiter hat er verladen und dann eben nach zu Rügen. Und da hat er eine Eisenbahn gehabt, eine Eisenbahnstrecke. wo er Reparaturarbeiten gemacht hat oder neu gebaut hat. Ne?
Die Strecke Rasen-Roland, der Zug, der ist ganz bekannt. Das war die Baustelle. Rasen-Roland, ne? Lokomotive.
Da wurde immer dort, wo die Arbeit war, da ist er hingegangen. Und dann sind sie, das war immer noch Gleisbau und Tiefbau. Und dann hat er ja in 1905 oder so, hat er ja seine Frau kennengelernt in Plochingen. Das heißt, er ist praktisch von Hessischen ist er, Richtung Karlsruhe und ist dann praktisch in Plochingen, hat er Baustellen gehabt. Und da hat er in der Wirtschaft dann geschlafen und hat dann seine Frau kennengelernt. Na, das war ein weiter Weg durch Deutschland. Wirtschaft ist ja wie eine Kantine. Na, da kommen die Leute und wollen was und so weiter. Und der Vater war der Wirt. Und die drei Kinder, die waren die Bedienungen. Und die haben den Laden miteinander geschmissen. Der nächste Punkt war 1908. Da hat der Leonhard die Ottilie geheiratet. Und der hat sich ist zu dem zukünftigen Schwiegervater oder zu dem Wirt hingegangen und hat gesagt, er möchte gern die jüngste Tochter heiraten. Er sagt, das geht nicht. Hat der Vater gesagt, ja, warum nicht? Ja, da ist noch eine Tochter da, das ist die Ottilie. Die muss zuerst weg. Also zuerst im Alter nach.
In der Reihenfolge.
In der Reihenfolge. Ich sage das deswegen, weil das war der Volltreffer für den Leonhard.
Warum Ottilie Weiß ein Volltreffer war, das greifen wir später auf. Spoiler, ohne sie würden wir die Geschichte jetzt so gar nicht erst erzählen können. Dazu gleich mehr. Man sagt, die größten Werke beginnen oft klein. Für Leonhard begann alles mit einem Auftrag und viel Mut. Aber seien wir ehrlich, die Baustelle war immer noch sein Spielplatz. Nur dieses Mal spielte er mit echten Ressourcen. Hören wir wieder rein bei Dr. Sabine Schmidt und Alexander Weiß.
Naja, das erste war jetzt, das erste große Erfolgsprojekt war wohl die Herzfeldbahn bei Neresheim. Also, und der Johann Weiß hatte auch in Neresheim gewohnt. Also ich glaube, das war das erste Erfolgsprojekt. Von da an ging es bergauf.
Ein Heimspiel in dem Fall.
Heimspiel, ja. Das ist mir bekannt. Und dann weiß ich jetzt auch nicht so recht, wie es in den 20er Jahren dann, was da so war. Da vielleicht weißt du da mehr.
Ja, ich glaube, also 1900 Gründungsdatum Herzfeldbahn, ne, das war das erste Projekt. Und ich glaube, da sind tatsächlich sehr viele erfolgreiche Projekte auch gefolgt. Und der Leonhard hat sich eine Reputation aufgebaut. Das heißt, die Auftraggeber wussten oder haben die Erfahrung gemacht, dass die Projekte, die sie mit ihm machen, dass die funktionieren. Und dann kam ja aber Erster Weltkrieg, dann ist natürlich erstmal nichts gewesen. Also der Leonhard war auch bei den Eisenbahnpionieren im Krieg.
Der Krieg brachte Chaos, aber auch unvorhergesehene Helden. Für die Firma Leonhard Weiß war das Ottilie Weiß, wo wir zum erwähnten Volltreffer zurückkommen und damit zu Ulrich Weiß, der davon berichtet.
In der Reihenfolge, ich sage das deswegen, weil das war der Volltreffer für den Leonhard. Weil die hat praktisch die unternehmerische Art hat sie gehabt. Und die unternehmerische Ader. Und das hat sie dann ja bewiesen im Ersten Weltkrieg, wo sie die 4 Jahre mit dem Unternehmen überbrückt hat. Der Leonhard, der ist dann in den Krieg gegangen. 1914 ist der Erste Weltkrieg gewesen. Und dann ist der Leonhard im Feld gewesen. Also der war bei den Pionieren im Krieg. Und die Ottilie, die hat das Unternehmen dann weitergeführt. Das war keine einfache Geschichte.
keine einfache Geschichte. Und doch eine, die sie meistern sollte. In einer Zeit, in der das Gesellschaftsbild noch grundlegend anders war und ein Weltkrieg, der alles auf den Kopf stellte und die Firma Leonard Weiss vor schwere Aufgaben. Doch Ottilie Weiss zeigte, dass Durchhaltevermögen und Zusammenhalt entscheidend sein können. Sie bewahrte nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Hoffnung vieler Mitarbeiter. Alexander Weiss gibt uns einen Einblick in diese schwierige Zeit.
Und nach dem Krieg gab es die Wirtschaftskrise. Und da war.
Und die 20er Jahre Hyperinflation.
Genau, also da war einfach sehr überschaubar. Also ich weiß nicht, wie viele Aufträge es da gab. Ich weiß aus Dokumenten, dass da auch wirklich ein paar Jahre wirklich nichts lief, beziehungsweise man irgendwie auch im Krieg, im Ersten Weltkrieg, also das kam ja über Nacht, ne? Das war ja ohne Vorankündigung. Also der Erste Weltkrieg, der ist ja sehr plötzlich entstanden und da sind Baustellen eben gestanden. Das ganze Material, die ganzen Maschinen oder Werkzeuge, Maschine gab es ja nicht, aber Werkzeuge, die sind halt nachher weg gewesen, ne?
Nach dem Ersten Weltkrieg lag vieles in Trümmern. Nicht nur Gebäude, sondern ganze Lebenswerke. Doch Leonard und Ottilie Weiss gaben nicht auf. Noch 1912 hatten sie erste Bauarbeiten in Göppingen durchgeführt, für die Königliche Eisenbahnbausektion. Und in dieser Stadt legten sie ein Fundament, das weit über 100 Jahre Bestand haben soll. Und bis heute kein Ende in Sicht. Dazu Ulrich Weiss.
Dann ging es bald so weit und dann kam der Erste Weltkrieg und danach hat der Leonhard dann Baustellen gemacht im Neckarraum und hat dann in Göppingen ein Baugelände gefunden, wo ihm gefallen hat, weil es war eine Kiesgrube und die hat er dann später auch gekauft.
Mit dem Kauf des neuen Firmengeländes in Göppingen schien die Zukunft der Firma Leonard Weiss auf sicherem Fundament zu stehen. Doch die 1920er Jahre hatten andere Pläne. Die Hyperinflation verwandelte Vermögen in Asche. Und Aufträge blieben oft aus. Es war eine Zeit, in der viele Unternehmen ihre Tore schließen mussten. Doch dann zeigten Leonard und Ottilie, was sie aus den Kriegsjahren gelernt hatten. Improvisation, Pragmatismus und ein Gespür für das Wesentliche. Sie verstanden, dass die Firma nicht nur Beton und Maschinen war, sondern vor allem die Menschen, die darin arbeiteten. Und wie Ottilie Weiss auch hier ihre Erfahrung als Wirtstochter mit einbrachte, hören wir nun von Ulrich Weiss und Ralf Schmidt.
Die hat ja auch praktisch eine Kantine gehabt. Die hat auf dem Gelände von Leonhard Weiss in Göppingen hat die Kartoffeln angebaut, dann Getreide und sie kam ja aus der Landwirtschaft beziehungsweise aus dem Gaststättengewerbe. Und dann hat sie praktisch für die Mitarbeiter hat sie gekocht, ja, und hat die versorgt. Die Zeit war ja nicht einfach. Da gab es nicht alles in Hülle und Fülle wie bei uns, sondern alles, was man, die hat ja auch Tiere großgezogen, Geißen, also Ziegen. Und da war ein Stall vor ihrem Haus und da hat sie praktisch jeden Tag die Tiere gefüttert und die wurden dann auch geschlachtet und dienten zur Ernährung ihrer Mitarbeiter.
Wie ein Bauernhof und dann mit Kantine.
Ja, Kantine war eine Kantine zur Verpflegung.
Von Leonard Weiss.
Ja. Das hat es ja nicht in Hülle und Fülle gegeben, sondern
Selbstversorger.
Ja, genau, Selbstversorger.
Bauernhof, Selbstversorger für die Mannschaft und dass sie eine starke Frau war, wenn der Mann im Krieg war. Ja, hat ihn Laden geschmissen.
Sie hat es mit ihren Kindern, hat sie da das Schicksal in die Hand genommen.
Und hat es geschafft, sonst würden wir heute gar nicht hier sitzen.
Ja, klar.
Die 1920er Jahre waren eine harte Schule. Doch Ottilie und Leonard bestanden sie und hatten zur Mitte der 1920er Jahre 5 Kinder. Aus dieser zweiten Generation entwickelten sich mit 2 Kindern ein neuer Wachstumsabschnitt für Leonard Weiss. Durch 2 Linien, Walter Weiss und Emma Weiss. Nach dem Tod von Leonard Weiss selbst im Jahr 1938 führte seine Witwe Ottilie das Unternehmen weiter. Dieses Mal zusammen mit ihren Kindern, ihrem Sohn Walter Weiss und ihrem Schwiegersohn Werner Schmidt. Dabei ging es für Leonard Weiss in eine neue Region, Crailsheim. Von hier aus sollten Bauprojekte in Bayern und Nordosten Württembergs gebaut werden. Es war ein Moment, in dem aus familiärer Verzweigung ein neues unternehmerisches Wachstum wurde. Dazu hören wir Dr. Sabine Schmidt.
Ja gut, also mein Opa, der war ja der Werner Schmidt. Mhm. Der hat ja die Emma Weiss geheiratet. Das war ja die älteste Tochter vom Leonhard, genau. Und ja, ich denke, da kamen 2 Aspekte zusammen. Ich glaube, einerseits war natürlich die Region interessant, weil da gab es auch viel Arbeitskräfte, gab es auch viel Geschäft. Ne? Es war weg von Göppingen, es war natürlich auch gut fürs Wachstum, irgendwie, wenn man praktisch in 2 Zellen sich weiterentwickelt. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben die auch ein bisschen Abstand gebraucht. Also dann, als der Walter dann aus dem Krieg zurückkam, der Walter war ja praktisch bis 45 im Krieg. Ja. Also mein Großonkel. Und in der Zwischenzeit hatte also die Schwester geheiratet, sowas. Die Schwester, die Emma, hatte geheiratet. Und er hatte einen Schwager, ja. Das war nicht mein Opa. Und einfach, denke, jeder hat da so ein bisschen seinen eigenen Entwicklungsraum auch gebraucht. Und so hat sich also der Werner Schmidt, ja, hat dann Crailsheim aufgebaut. Und der Walter Weiß, nach Rückkehr aus dem Krieg, hat er in Göppingen aufgebaut.
Unter den Ehepaaren Walter und Anneliese Weiss und Emma und Werner Schmidt wuchs die Firma Leonard Weiss nicht nur geografisch, sondern auch generationsübergreifend. Die dritte Generation stand sobald auch schon in den Startlöchern, bereit, die Familientradition weiterzuführen. Der seinem Vater fast gleichnamige Werner Schmidt Weiss und sein Bruder Fritz Schmidt sowie Ulrich Weiss. Dieses Trio aus der dritten Generation sollte Leonard Weiss in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis über die Jahrtausendwende als geschäftsführende Gesellschafter prägen. Und wie das von einem von ihnen in früher Kindheit anfing, erzählt uns Ulrich Weiss.
Ich bin der Ferien, bin ich immer im Unternehmen gewesen. Und mein Vater hat gesagt, jetzt haben wir eine neue Stopfmaschine gekriegt. Das wird Zeit, dass du das einmal siehst, wie das kommt. Und da in den Ferien hat man auf dem Bau gearbeitet. Oder habe ich auf dem Bau gearbeitet. Und so war das eben. Der was konnte oder was Hand anlegen wollte, der hat es gemacht. Und ist dann aufgefordert worden, auch vom Vater. Ich bin jetzt im Kindergarten gewesen. Und da bin ich morgens immer im Kindergarten gelaufen, also da in der Fabrikstraße. Und auf einmal hält ein Auto neben mir. Und das war also öfters der Fall. Dann hat mein Vater das Fenster runtergekurbelt und hat gesagt, so, wo gehst du denn hin? Ja, ich gehe in den Kindergarten. Dann sagt er, und ich gehe auf die Baustelle. Hättest du nicht Lust, mit mir auf die Baustelle zu gehen? Und schwupps saß ich schon im Auto drin. Und damals hat es ja kein Handy gegeben. Da hat meine Mutter hat nicht gewusst, wo ich bin. Und dann sind wir einfach auf Baustelle gegangen und dann habe ich das da praktisch die Baustellenluft genossen. Und mir hat es enorm gefallen, wie das. Also ich war ja ein Bub.
Ja, im Kindergarten.
Kindergarten oder dann in der Schule. Jede freie Minute ist man dann im Unternehmen gewesen.
Hast du Lust, mit mir auf die Baustelle zu gehen? Ulrich Weiss' Antwort war damals eindeutig. Ja. Und auch bei Fritz Schmidt und Werner Schmidt Weiss gibt es solche Geschichten. Auch wenn sie diese heute leider nicht mehr persönlich erzählen können. werden davon einige durch deren Kinder weitergetragen. Eine erzählt uns unsere Gesellschafterin Susanne Hammer von ihrem Vater Werner Schmidt-Weiß und ihrer Oma Emma Schmidt, die beide für die Anwerbung von Mitarbeitern neue Wege gingen. Hören wir rein.
Ich hab letztes Jahr noch mal Bilder von meinem Papa, also so alte A8-Filme, ausgegraben. Und da bin ich auf einen Film gestoßen, den mein Papa und meine Oma gedreht haben, als sie Mitarbeitersuche waren, von Deutschland aus über Italien, Jugoslawien bis Anatolien und wieder zurück. Und da sind Sequenzen drin, wo die also in Dörfer ankommen, wo nur Schafe sind und einfach ein paar Häuser stehen. Und dort haben die angefragt, gibt es hier jemanden, der in Deutschland auf dem Bau schaffen will? Ein herrlicher Film. Großes, wo ist das? Das kannst du, siehst so in deine Augen. Was, da? Und die Mama guckt dann so, mein Sohn so weit weg, ich weiß nicht. Und irgendein junger Mann, doch, ich gehe in Deutschland, da kann man gut Geld verdienen und so. Also herrlich. Und das muss man sich irgendwie so auf der Zunge zergehen lassen, welchen Mut auch diese ausländischen Menschen damals hatten, nach Deutschland zu kommen, um dort zu bauen. Dort gab es ja auch keine Ausbildungen. Hier sagt man, du brauchst eine Ausbildung, eine Qualifikation. Dort hast du auf dem Bauernhof immer alles gelernt, was zum Grundbau dazugehört und bist eigentlich schon qualifiziert als Arbeiter gewesen. Also das war eine tolle, glaube ich, eine tolle Zeit und eine tolle Begegnung von Menschen, die Lust auf Abenteuer, Lust auf Deutschland, Lust auf Geld verdienen und natürlich wieder zurück nach Hause, um was nach Hause zu bringen.
Lust auf Abenteuer. Was ein toller Schlusspunkt für die erste Folge der Jubiläumsreihe. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert voller Mut und Entschlossenheit, gemeinsam zu bestehen. Es waren keine perfekten Zeiten und es gab Momente, in denen alles auf der Kippe stand. Doch genau in diesen Momenten bewies die RW-Familie, wofür sie stand. Zusammenhalt, Kreativität und die Fähigkeit, aus Krisen stärker hervorzugehen. Sei gespannt auf die nächste Folge, in der wir eintauchen in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und die Fortsetzung der Leonard-Weiß-Geschichte. Bis zur nächsten Folge, ich freue mich auf dich.